Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Sonntag, der 1. Juni 2025. Willkommen zur 324. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir haben heute drei Themen. Zölle.
Ach immer Zölle.
Zölle. Ja. Dann haben wir Platz die KI-Blase. Fragezeichen. Mhm. Wie lange eigentlich schon, Ulrich?
Ja, man weiß es nicht.
Lange lesen war das schon, ne? Ja. Aber jetzt auch wir. Auch wir widmen uns jetzt dieser Frage. Und dann noch ein paar Gedanken zum Ölpreis, der ja am Fallen ist. So, das sind die drei Themen. Und dann haben wir unsere allgemeinen Hinweise. Da wäre einmal als Premium-Folge der Julian Hinz bei den Mikroökonomen mit einer ausführlichen Besprechung von Zöllen. Und bevor diese Folge hier rauskommt, sollte noch eine allgemeine Folge bei der Foreign Times, bei dem Mikroökonom und beim Auslandsbericht.de veröffentlicht werden. Also ich werfe die in alle drei unserer Bezahlplattformen rein, weil das so ein übergreifendes Thema ist, es also alle angeht. Habe ich beschlossen. Und da geht es um Südostasien zusammen mit Dennis Suasana. Da habe ich jetzt am Freitagabend aufgenommen, also ist jetzt gerade noch im Schnitt. Da haben wir uns mal sehr ausführlich Gedanken gemacht, wie eine Wirtschaftspolitik aus Deutschland heraus zusammen mit den Unternehmen und im Einklang mit der EU, also richtig schön komplex, Richtung Südostasien aussehen könnte. Ich habe ja mit Dennis Suasana da schon mal drüber gesprochen im Bereich China plus eins, also diesen ganzen Decoupling-Kram. Und das ist jetzt quasi der nächste Schritt von da ausgehend. Und ja, wir suchen ja auch alle nach Möglichkeiten, wie die deutsche Wirtschaft noch ein bisschen Geld verdienen kann und sich weiterentwickeln kann und neue Partner braucht, ja, wenn die Alten wegbrechen. Das wäre eben eine Möglichkeit. Bei der Foreign Times haben wir dann unabhängig davon noch den Stefan Meister mit Georgien hinter der Paywall. Also volles Programm aktuell. Und ja, ich habe es ja schon genannt, zumindest einen der beiden Newsletter, die wir haben, auslandsbericht.de, das ist der Bezahl-Newsletter, und micronews.de, das ist der Newsletter, der immer frei ist und ganz selten erscheint. So kann man es, glaube ich, runterbrechen. Unabhängig davon, wir sind ja jetzt zum Glück wieder gerade in der Lage, wieder regelmäßiger zu veröffentlichen. Dadurch werden dann auch die Themen wieder etwas aktueller, gerade was so die Zölle betrifft. Das freut uns sehr und das ist natürlich auch möglich durch eure Premium-Abos, durch eure Spenden, durch eure Daueraufträge, verteilen in den sozialen Netzwerken und was ihr sonst noch alles für uns tut. Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja immer am effektivsten. Dafür vielen Dank und wenn ihr noch ein paar Gedanken habt zu uns, zur Sendung oder euch als Host bewerben möchtet, dann mh@mikroökonom.de, also die E-Mail-Adresse bitte benutzen. Und ja, ansonsten findet ihr uns auf Mastodon und Reddit. Da nehmen wir dann gerne Kommentare zur Sendung auch entgegen. Achso ja, die kann man uns natürlich auch in unser Blog auf der Website schreiben, ne? Also da gibt es dann auch immer Kommentare zu jeder Sendung. Bei der Rente, ich weiß nicht, immer wenn wir was zur Rente machen, kriegen wir viele Kommentare da. Ich weiß gar nicht warum, das ist so ein Thema, das treibt jeden um, ne? Merkt man so richtig. Naja, kommen wir mal zu unserer äußerst beliebten Rubrik. Wir reden nicht über, und da reden wir jetzt mal über zwei Sachen, nicht wirklich. Das eine ist, als ich mit dem Jens unsere erste Folge zusammen gemacht habe, habe ich mal irgendwie fallen lassen, dass Mikroökonom eine etwas vielfältigere Bedeutung als Mikroökonomie hat. Und scheinbar haben wir damit viele Leute erreicht, zumindest was die Rückmeldungen betrifft. Und jetzt haben wir ja auch noch den Täter hier zu Gast. Ulrich, ich grüße dich. Was hast du dir damals dabei gedacht? Was macht das mit dir, wenn du das jetzt alles liest?
Ja, also ich bin also erstens, das Lob über den Namen ist natürlich völlig angebracht, weil es der genialste Name, auf den jemand
9 Jahre drauf gewartet.
Ja, ja. Genau. Nein, das war wirklich der einzige nicht komplett dämliche Name, der uns eingefallen ist. Und deshalb haben wir ihn einfach genommen irgendwann. Ich dachte eigentlich, das sei total offensichtlich, dass das Ökonomen am Mikro sein sollen, ne, für einen Podcast. Und eigentlich ist das Mikro ja links auch nochmal im Logo, ne? Also ihr könnt euch das jetzt heimlich nochmal angucken und nachher behaupten, ihr hättet das schon immer gesehen, dass das links ein Mikro ist, aus dem dann quasi so Mikrowellen rauskommen. Okay, physikalisch jetzt nicht ganz korrekt, aber das war die Geschichte hinter dem Namen. Und das soll es dann heute gewesen sein mit Wir reden nicht über, weil das war dann...
Nein.
Ich hab noch einen. Hast doch noch einen, okay.
Weil wir ja heute über schlechte Wortwitze reden. Wir haben eine neue Wirtschaftsministerin. Hm. Und ich denke, die Reiche wird uns ziemlich viel Geld kosten. Mehr will ich dazu nicht sagen.
Ja.
Ach ja, ja. Also no jokes with names, aber der ist so offensichtlich und so brachliegend da. Also das kann man ja eigentlich, ne? Also gerade bei politischen Differenzen ganz schwer nur liegen lassen. Unser erstes Thema hat aber auch mit reichen Menschen zu tun, nämlich mit Donald Trump. Es geht um Zölle und Zahlen. Also wir haben tatsächlich jetzt zum ersten Mal Zahlen zu den Zöllen. Also wie viele Gramm mal so im Ansatz kostet, das kann man dann einfach, glaube ich, verzehnfachen und kommt dann auf eine realistische Summe. Aber also Donald Trump ist ja, wie ihr euch erinnert und täglich in den Zeitungen und Online-Portalen auf Instagram oder TikTok oder sonst wo lesen und ansehen könnt, ist ja über die Wirtschaft hergefallen. Und wenn wir im aktuellen Bericht des Wall Street Journals glauben dürfen, ist er auch sehr enttäuscht gerade, nämlich dass Elon Musk seine Liebe zu Zöllen nicht teilt. Das ist jetzt so aufgeploppt im Rahmen dessen, dass Elon Musk ja jetzt angeblich die Administration verlässt, also nicht mehr sich mit Doge über amerikanische Kleinigkeiten hermacht und viel Unruhe reinbringt. Doge selber soll allerdings noch bis 2026 bestehen bleiben. Zumindest stand das damals so in der Executive Order. Deswegen, nur weil der da geht, heißt das ja nicht, dass der Blödsinn weg ist. Jedenfalls gibt es da sehr viel Chit-Chat. Und interessant ist halt an der Sache, dass Trump das wohl wirklich als persönliche Enttäuschung sieht, dass der Elon mit den Zöllen da irgendwie nicht an Bord ist, weil Trump glaubt an die Zölle und möchte, dass sein Umfeld auch daran glaubt. So. Mhm. Ja, wir sagen das ja hier schon etwas länger, ne? So langsam kommt, glaube ich, scheinbar auch die Botschaft an über alle Kanäle. Dem ist es halt ernst, der glaubt da dran. Also reine Ideologie und er kommt ja auch immer wieder drauf zurück. So, aber worum es eigentlich geht, die Zahlen. Denn Reuters hat sich mal die Unternehmensveröffentlichungen, regulatorische Veröffentlichungen, Conference Calls und Media Calls von Unternehmen angeschaut. Jetzt nicht so viele. Also sie haben zwar Unmengen durchgewühlt, aber im Grunde haben sie dann aus 32 Unternehmen des S&P 500, 3 aus dem Stock 600 und 21 Unternehmen aus dem Nikkei 225 mal so nachgerechnet, wie viel die das gekostet hat. Und man merkt an der Stelle ja schon, ne, wenn ich dann so die Zahlen sage, 32 vom S&P 500, das ist ja nicht mal 10%, ne, oder 3 aus dem Stock 600. Das ist ja nicht so viel. Also ein kleiner Ausschnitt und trotzdem ist das eine ziemlich aufwendige Recherche, da überall mal durchzugehen und dann zu gucken, ja, was könnte das denn die Unternehmen aus aktueller Sicht kosten? So, Ulrich, und was schätzt du, ohnehin zu gucken?
Als Börsenkapitalisierung, also als Marktkapitalisierung, nee, alles Umsatz.
An erwarteten Verlusten in der Bilanz, Mindereinnahmen.
Ja, auf die Firmen gerechnet, also auf die Anzahl, die du jetzt gerade genannt hast,
weiß ich nicht,
25 Milliarden.
Ja, gar nicht so schlecht, sind 33 bis 34 Milliarden US-Dollar. Ja. Da kann man dann natürlich schon hergehen und das ein bisschen hochrechnen. Man muss natürlich immer beachten, dass diese Indizes ja teilweise eine hohe Marktkapitalisierungskonzentration haben, also wenige Unternehmen haben dann eine hohe Marktkapitalisierung. Also man kann das jetzt nicht einfach verzehnfachen und dann hat man was, sondern müsste man noch ein bisschen anders rangehen. Aber so als Indikation, ja, und wir reden ja jetzt über eine Phase, also der hat das ja im April begonnen. Mhm. Also er hat natürlich vorher schon auch rumgefuchtelt, aber so richtig intensiv wurde es ab April und seitdem steht alles Kopf. Jetzt haben wir 1. Juni, also sind jetzt 2 Monate rum. Schon jetzt sehen wir, dass es da massive Verluste bei den Unternehmen gibt. Also 42 Unternehmen haben ihre Ergebniserwartungen für 2025 gekürzt. Der Rest hat die Erwartung gar nicht erst definiert. Und dann schält sich halt noch raus, dass die Unternehmen so eine Art Mischstrategie fahren. Also bei 12% findet man ja Margenwarnungen, während 22% die Preise anpassen möchten. Da kann man natürlich auch wieder ein bisschen rumspielen mit den Zahlen. Ich würde mal sagen, anders gesagt, die Unternehmen sind gerade noch zurückhaltend, was die Preisanpassungen betrifft. Also wir werden jetzt nicht diesen einen großen Bang erleben und dann sind die Preise oben, sondern die werden ein bisschen was machen. dann wird das so peu à peu da reinrutschen. Außer bei natürlich extrem preissensiblen Waren, die einer geringen Marge unterliegen. Ja? Also zum Beispiel Walmart als Lebensmittelhändler, aber nicht nur Lebensmittel, ja, aber ne? Konsumgüter. Da kannst du ja nur die Preise erhöhen, sonst bist du sofort im Minus.
Ja, du darfst es auch nicht so auffällig machen, sonst wird der Donald ja böse.
Ja, Walmart hat das ja gesagt.
Genau, das meinte ich.
Also die waren, ja, wir müssen wegen den Zöllen jetzt die Preise. Und, ja, das geht überhaupt nicht. Das ging sofort rund. Ja, aber wenn die das machen, machen das natürlich alle anderen auch. Also die sind da Lead und ich glaube, gerade bei denen darf man nicht erwarten, dass die da groß was kompensieren können. Also da würde ich eher auf andere Sachen tippen wie Autos, dass man da ganz vorsichtig an die Sache rangeht und sich an den Verbraucher rantastet und seine Grenzen und halt guckt, dass man so viel wie möglich ihm erspart. Ja, und das alles, also wenn man das so guckt, wie die Unternehmen da so vorgehen, hat natürlich immer so diese eine Note. Niemand weiß ja aktuell, wie es weitergeht. Das kommt da noch oben drauf. Das heißt, wenn es jetzt schon schlecht aussieht, dann kann man im Grunde davon ausgehen, dass wenn wir dann im Juli, 9. Juli, 3. Juli, wann auch immer, also EU ist, glaube ich, jetzt 9. Juli die Frist. Also wenn wir bis dahin dann nicht wirklich eine Auflösung der Situation haben und vielleicht ist eine Sache die Höhe der Zölle, aber die andere Sache die Sicherheit, dass es dann nicht weitergeht mit irgendwelchen Blödsinn, dann werden diese Zahlen, die wir jetzt mal so indikativ haben, die so eine Richtung andeuten, glaube ich, noch wesentlich schlechter. Und deswegen sind die so interessant. Ja. Und das andere ist natürlich, dass man als Unternehmen Preise ja nicht so gestaltet, dass jedes Mal, wenn dann irgendwas ist, einfach die Preise dann dem anpasst, sondern man versucht ja auch schon vorzubauen. Also wenn man eine Preiserhöhung macht, dann macht man die immer etwas höher, weil man weiß, eine Inflation ist da und die geht nach oben und dann muss man dann nicht gleich nach einem halben Jahr wieder die Preise erhöhen. Ja, sonst stürzt man seine Kunden in die Depression, wenn die da alle paar Monate neue Preise sehen. Ja, dann kann man da natürlich rein rechnerisch auch immer so ein bisschen Greedflation da hinein interpretieren. Also da muss man dann schon auch mit Bereinigungsfaktoren arbeiten. So am Ende ist es hier in dem Fall aber so, dass man davon ausgehen muss, gerade wenn wir jetzt auch wieder, gehen ja gleich noch ein bisschen rein, dass sich das eher auswächst. Also ich bin vor allen Dingen dann auch im Nachgang mal sehr gespannt auf die Preisdaten, die wir ja dann bekommen, weil ich glaube, hier wird eher das umgekehrte Konzept von der Greedflation laufen, dass die Unternehmen erst puffern und dann halt, wie gesagt, da das reinsickern lassen, die Preise. So, und am meisten unter Druck, und das war auch ganz interessant in der Recherche, stehen aktuell, und es ist nicht wirklich eine Überraschung, Autobauer, ne? Weil die mit den länderübergreifenden Lieferketten halt ihre Probleme jetzt haben. Dann natürlich die Flugbranche, da haben wir in der letzten Folge drüber geredet, über die Preisfindung und Konsumgüter. Also die, wo man sagen würde, die haben am wenigsten Preiselastizität. Also die müssen einfach Preise erhöhen oder einfach Verluste machen. Und ich glaube, das will keiner oder kann auch keiner leisten. Und dann muss man natürlich sagen, das kommt dann bei den Konsumgütern halt auch das meiste Zeug aus China, ne? Das ist halt auch eine Wahrheit, der man schlecht ausweichen kann. Und wenn es nicht aus China kommt, kommt es aus Vietnam. Aber da sind es ja dann auch wieder ein paar 40%. Also naja, auch da warten wir ja drauf, wie sich das dann in den nächsten Monaten gestaltet. Aber das sind so die drei Branchen, wo man nicht allzu viel erwarten sollte. So, und das bringt uns dann vielleicht auch zu der Frage, wie es denn gerade ausschaut mit den Zöllen, also was so die aktuellen News sind. Und also Trump hat der EU mit Zöllen über 50% gedroht und wollte diese ab 1. Juni, Juno, also jetzt, gültig werden lassen. Von der Leyen hat dann angerufen, es gab ein beruhigendes Gespräch und das Ganze wurde auf den 9. Juli geschoben, also nächsten Monat. Haben wir nochmal einen Monat und 8 Tage aus heutiger Sicht und dann haben wohl alle den festen Willen bekundet, sich zu einigen. Da war der Donald wieder beruhigt. Heißt jetzt aber auch nicht, dass das eine gute Einigung ist, weil es kamen dann so ein paar Leaks, News, wie auch immer man es nennen will, raus, dass Trump versucht, den Europäern aufzudrücken, dass sie Zölle gegen China erlassen. Ob das nun Chips sind oder irgendwas anderes, das wurde nicht so ganz genau definiert. Auf alle Fälle ist das aus meiner Sicht eine eher rote Linie für die EU, weil das ist ein Krieg, da kann sie nur verlieren. Also wenn sie dem einen haut, dann kriegt sie vom anderen. Ja, also da gibt es wirklich nichts zu gewinnen. Deswegen wird das ganz schwierig für die EU, da eine Balance zu finden, wie auch immer die aussehen kann. Auf der anderen Seite hat sie natürlich vielleicht so eine strategische Möglichkeit, Bereiche zu haben, wo sie ohnehin Schutzzölle gegenüber China auffahren möchte. Und damit könnte man ja dann quasi Trump beruhigen, in der Theorie zumindest. China wiederum hatte als Reaktion auf Trump seinerzeit die seltenen Erden mit so einer Exportlizenz versehen, die dann an die Unternehmen vergeben werden muss, die dann das exportieren wollen. Ja, und davon wiederum ist jetzt auch die EU betroffen, weil auch wenn die USA und China da irgendwie so ein Waffenstillstand und dann hieß es ja, also auch seltene Erden werden wieder geliefert, dann gab es auch ein paar Lizenzen, aber eben nur ein paar. Für ein paar Ausfuhren und dann eben wieder nicht. Alles ganz schleppend, also man kappelt sich jetzt wieder rum, also da gibt es jetzt auch wieder neue Sanktionen von Trump oder Verbote, wieder irgendwas einzukaufen in Sachen Chips und also es geht im Grunde fröhlich weiter. Das ist jetzt keine ruhige Verhandlung mehr, sondern das ist gerade eher so wieder in der Eskalationsschiene. Und die EU ist halt auch hier wieder so ein bisschen so dazwischen, denn von diesen Exportlizenzen für die seltenen Erden sind natürlich auch EU-Unternehmen betroffen. Also die gelten einfach für alle. Da hat dann der Präsident der EU Chamber of Commerce vor einer Knappheit gewarnt letzte Woche und gesagt, in ein paar Tagen haben wir keine Lieferungen mehr. Ja, und dann begab sich China in Gespräche mit den EU-Unternehmen. Da saßen dann noch chinesische Unternehmen da mit drin. Da hat man dann geredet. Also ich habe jetzt nichts Verwertbares als Ergebnis gefunden. So, das heißt, keine Ahnung, werden wir sehen, ob es dann jetzt irgendwie besser läuft. Und um das Ganze mal mit einer Zahl zu versehen, China produzierte in 2024 rund 69% der weltweiten Rare Earths. Und im Grunde ist man, tja, also wir haben das mehrfach hier im Podcast gehabt, diese Rare Earths. Wir haben immer gesagt, das ist ein Problem, dass so viel von China produziert wird, aber es gibt im Grunde nur so eine zeitliche Abhängigkeit, weil man, also jeder hat diese Rare Earths. Man muss er halt nur fördern. Das macht aber keiner, weil China das so billig gemacht hat bisher. Und deswegen ist man jetzt für 2 Jahre, vielleicht auch 3, je nachdem, wie schnell man dann so eine Förderung hochziehen kann und möchte. Ja, liegt dann vielleicht auch an den Bürgereingaben, die es da irgendwo gibt oder eben auch nicht gibt. Und ja, für diese Zeit ist man dann halt eben abhängig von Lieferungen aus China oder anderen Ländern. Aber wenn China da so dominant ist, dann ja, ist es halt China. Und bei diversen magnetischen seltenen Erden beträgt der Marktanteil Chinas dann tatsächlich auch noch 90%. Also da muss man einfach sagen, da sind die, solange das so ist, dann eben das Nadelöhr, von dem wir abhängig sind. Unsere Erkenntnis war immer, innerhalb von 2 Jahren, wenn man dann das Geld zur Verfügung stellt, kann man die Produktion gut hochfahren. Und während wir halt da jetzt so in diesem Limbo sind, wird mehr recycelt. Das ist ja ganz gut, ne? Das freut dann die Umwelt. Aber man kann natürlich nicht so viel recyceln, wie man braucht. Also das ist halt auch eine Wahrheit. Das schafft immer nur Zeit. Es bleibt am Ende so, dass wir halt längst eine eigene Förderung hätten aufbauen müssen für diverse Sachen, um eine Mindestversorgung zu haben, die man dann jederzeit ausbauen kann für den Fall der Fälle. Und das haben wir mal wieder nicht gemacht. Und dann stehen wir halt wieder da. Punkt. BDI hat da, haben wir sogar mal eine Folge drüber gemacht. Letztes Jahr. Ja, oder sogar dieses Jahr. Nee, ich glaube letztes Jahr. Vor Trump war das. Oder im Rahmen seiner Wahl. Jedenfalls, ja, das ist alles bekannt und wir sind entsprechend mal wieder auf dem falschen Fuß erwischt. So unabhängig davon muss man halt davon ausgehen, dass China und die EU sich ja einiges zu sagen haben. Ne? Also wenn Trump möchte, dass die EU Zölle gegen China durchsetzt, dann sind seltene Erden wiederum für China ein Druckmittel auf die EU. Und die EU muss jetzt halt gucken, dass sie sich mit dem einen einigt wie mit dem anderen. Also ich glaube, da dampfen gerade so die Köpfe, wie man das irgendwie hinkriegt. Und dann war Donald Trump noch etwas langweilig. Und dann hat er bei irgendeiner Rallye Zölle auf Aluminium und Stahl verkündet. Also die gibt es ja im Grunde schon seit März. Da wollte er damals 50%, so hat dann aber nach einer Einigung mit Kanada nur 25% verhängt. Und jetzt sollen es 50% für alle ab 4. Juni geben. Das entspricht dann quasi einer Verdopplung der bisherigen Zölle. Also ja, mal gucken, was dann daraus wird. Betroffen sind wohl auch nicht nur Aluminium und Stahl, sondern auch Aluminiumprodukte. Also das weitet das Ganze dann wieder etwas aus. Ich glaube, wir reden hier über 289 Produktkategorien, um da mal eine Zahl reinzuwerfen. Und das bedeutet Waren im Wert von 150 Milliarden Dollar. Und Reuters hatte da einen sehr schönen Vergleich. Also die ersten Zölle, die Trump damals verhängt hat gegen China, damals Trump 1, als man da diesen Streit hatte, Handelsstreit. Das waren 50 Milliarden. Also allein hier diese Sachen sind schon 150. Also da sieht man, dass da eine Radikalisierung eingetreten ist. Ja, dass Zölle sind Trumps Dschihad. Ja, also es betrifft zuvorderst natürlich erstmal Kanada, die da sehr stark integriert sind mit ihrem Aluminium und Stahl im US-Handel. Ja, aber natürlich auch die EU, die bereitet jetzt schon wieder Vergeltung vor. Wird man wahrscheinlich dann auch wieder in den Topf werfen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob diese 50% jetzt so die Ersatzhandlung für die abgeschafften 50% bei der Gesamt-EU sind. Also ob er dann einfach noch irgendwas machen musste. Weil es gehen ja gerade so ein paar Namen für Donald rum, unter anderem Taco. Trump always chickens out. Und das haben sie ihm dann vorgehalten. Da war er wieder böse. Und jetzt kann es natürlich sein, dass er jetzt wieder zeigen muss, dass er besonders stark ist. Das heißt, dann in der Folge wird es dann wieder mehr Zölle geben, damit er Stärke zeigen kann. Also ich glaube, was anderes als Zölle kennt der auch gar nicht. Es ist halt auch wirklich traurig. Nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung, ne? Als der Trump damals mit diesen 50% Zöllen gegen Kanada gedroht hat, da hat Kanada dann eine Sache zurückgenommen, nämlich eine Ausfuhrsteuer auf Elektrizität. Diese von 25%. Und deswegen ist der Trump dann auf auch 25 runter beim Aluminium und Stahl. Wie auch immer er das rechnet, aber scheinbar war dann die Logik so, ja, wenn die von 25 auf 0 gehen, dann kann ich ja von 50 auf 25 gehen. Irgendwie so fragte. Ja, ich glaube, wir sollten auch gar nicht versuchen, zu viel Logik reinzubringen.
Ja, jedenfalls. Genau. Man weiß es ja auch nie, wenn er irgendwas verkündet, ne? Dann fragen sich alle immer, gilt das jetzt für Kanada und Mexiko auch oder gilt es nicht? Oder kommt das jetzt bei den Stahlzöllen oben drauf oder das nicht?
Muss man
oder
dann so. Immer noch mal der, zuwarten, ja.
Der sagt immer so ein Satz mit zwei Fakten und alles, was interessant wäre, sagt er nicht. Das ist total wir.
Weil nun ist ja die Frage, ob Kanada jetzt durchzieht, ne? Also ob sie einfach sagen, naja, also wenn der das Ding wieder hochsetzt, dann müssen wir natürlich unsere Elektrizität, die wir da gegen USA schicken, worauf die USA ja auch angewiesen sind, machen wir dann halt wieder die 25% Ausfuhrzölle. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das habe ich jetzt noch nicht gefunden, was dazu, vielleicht in den nächsten Tagen. Oder man wartet halt ab und droht das in den generellen Verhandlungen, die man ja nebenher noch laufen hat, dann wieder zu tun und dann guckt man halt mal weiter. Ne? Also man muss aber schon sagen, also die Kanadier sind zwar sehr sympathisch, aber also der Trump hat da schon einen ganz schönen Hebel gegenüber denen. Ne? Also die sind so stark integriert. Man merkt das schon so ein bisschen, woher überhaupt diese Idee kommt, ne? Dass der Trump meint, Kanada wäre der 51. Staat. So behandelt er sie da in der Hinsicht auch. Ne? Ja. Die Kanadier sagen halt auch immer, ja, das ist ein Angriff auf unsere Wirtschaft und er will uns zerstören. Das hat ja der Trudeau schon gesagt, das ist jetzt auch weiter das Wording. Und naja, also das wird nicht einfach. Ne? Also wir hatten es ja schon mal in vor drei Folgen, dass da auch schon die ersten Entlassungen im Stahlsektor Kanada stattfinden. Also das ist jetzt nicht so, dass die das alles im Griff haben. Naja, jedenfalls unabhängig davon, das Setting ist, glaube ich, gesetzt. Es wird keine Ruhe geben und wir werden hier in jeder Folge so ein kleines Update machen können. Ist das nicht schön?
Ja, das ist schön, wenn man die Welt macht, so einen völlig erratischen Präsidenten hat, man muss sich eigentlich überhaupt kein Thema ausdenken. Dann machst du Tagesnachrichten, ne? Das wollten wir ja hier nie im Podcast, aber ja, im Endeffekt haut er ja dauernd Dinge raus und ich tue mich weiter schwer, irgendwas Konsistentes da dran an seinen ganzen Maßnahmen zu erkennen. Es fängt ja jetzt alleine schon, weil du jetzt gerade Kanada hattest, damit an, dass der die Freihandelszone, die er ja unter Trump 1 aufgekündigt hat mit Kanada und Mexiko, und dann einen neuen Deal abgeschlossen hat, den in Trump 2 direkt wieder aufkündigt. Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn, seine eigenen Freihandelszonen, die er selber da verhandelt hat, 4 Jahre später wieder aufzulösen und dann in diese Halbeinigung dann wieder neue Zölle reinplatzen zu lassen. Das macht unter dem Gesichtspunkt einer mittel- oder langfristigen Wirtschaftspolitik einfach vorne und hinten keinen Sinn. Manche Dinge kann ich ja verstehen, ne? Dass er gegen China so agiert, aus seiner Logik heraus irgendwie nachvollziehbar. Dass er gegen Europa so agiert, auch irgendwie nachvollziehbar. Aber dass er die nordamerikanische Freihandelszone auch mit in diesen Strudel reißt, macht einfach keinen Sinn, weil viele der Industriebereiche, die er gerne oder Industriesektoren, die er gerne wieder aufbauen würde, ja darunter leiden. Die amerikanische Automobilindustrie würde kein einziges Auto zu wettbewerbsfähigen Preisen bauen können. Man könnte sagen, die bauen auch keins, aber das wäre dann aus arroganter europäischer Sicht argumentiert. Aber die wären völlig vom Markt weg, wenn die nicht Billigteile in Mexiko einkaufen können. Und wenn die Rohstoffzufuhr aus Kanada nicht so da wäre, wie sie da ist, ne? Also Stahl. Und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und du hattest ja mal, war das letzte Folge, vorletzte Folge, diese Blockbildungsthese mit Trump. Auch daher macht es eigentlich keinen Sinn, so Amerika auch gegenüber den Nachbarn so abzuschotten. Ich verstehe das alles nicht.
Ja, es gibt so ein Bush-Video, George.
George W.
Ja,
oder
George
ohne
W. Ja. Ja. Ist schon etwas älter. Da hat er drüber philosophiert. Eine Sache, die ihn irgendwie besorgt, oder ich glaube besorgt, hat er gesagt, ist, dass es in Amerika so verschiedene Denkmuster gibt, die immer wieder mal erratisch aufploppen in der Historie. Und eins dieser Denkmuster ist dieses, ja, sich isolieren von der Welt. Mhm. Ich glaube halt, Trump ist eine Spielart dessen, einerseits. Und auf der anderen Seite hat er halt bei vielen Dingen, die er tut, halt irgendwo immer so einen grundsätzlichen Punkt. Da ist so ein gewisses Ungleichgewicht da, was man sehen kann. Was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, je nachdem, wie man es betrachtet. Aber wo man sagen kann, okay, da ist was. Ja, da kann man mal drüber reden und da würde man auch eine Lösung finden. Und er macht dann halt den großen Krieg dann draus. Warum, wieso, weshalb ist, ich glaube wirklich, dieses Ding, dass er da dran glaubt. Also dass das einfach sein Glaubensmuster ist. Und dieses Glaubensmuster halt zum Konsens wird aus irgendeiner Art und Weise.
Ja, Konsens, er verankert so gewisse Erwartungen. Ne? Also man hat ja bei den Zöllen gegen China gesehen, dass Biden davon quasi nichts zurückgerollt hat. Da haben die Demokraten damals zwar groß Palaver gemacht und gesagt, das ist völlig falsch und das ist nicht gut, die Politik, bla bla bla. Teile, ne? In nicht geringen Teilen sind die Demokraten ja in Richtung China auf dem absolut gleichen Gleis, ne, unterwegs und sagen, da müssen wir, ne, wir müssen die bekämpfen, wir müssen da Zölle draufsetzen, das Handelsungleichgewicht ist viel zu groß. Wenn er das jetzt wieder hinbekommt mit seinen 10% auf alles, und ja, dann halt von 50% auf 25% runtergeht, gleichzeitig den Staatshaushalt so umbaut, wie er es gerade tut, dann kann das auch gut sein, dass das für die demokratische Regierung, falls es nochmal eine geben sollte, gar nicht möglich ist, die Zölle wieder so weit zurückzuführen, wie sie vor Trump waren, weil dann einfach der Staatshaushalt zusammenbricht, weil dann einfach zu viel Geld daherkommt. Und deshalb macht er das halt gegen alles.
Also diese Verhandlungen, die man ja dann führen muss beiderseitig. Also was da ist, ist da. Also das ist dann nicht einfach mal so. Von daher, das, was da passiert, wird nachhaltig sein. Also ich glaube, wir sollten absolut nicht davon ausgehen, dass nächster Präsident dann das alles sich wieder schnell ändert. Sondern das sehen wir ja in der Politik. Also ich erinnere mich da immer an Hartz IV, als es damals eingeführt wurde. Da war ich recht jung, da war ich dann so der Annahme, ja gut, selbst wenn da jetzt erstmal alles nicht stimmt in der Umsetzung, dann ändert man halt ein paar Sachen und dann passt das schon. Aber wie lange die gebraucht haben, um mal so ansatzweise, wir sind ja immer noch mittendrin, ja, dann müssen irgendwelche Gerichte irgendwas entscheiden, dann wartet die Politik dann wieder und so weiter. Und dann gibt es da diese Linnemanns immer dazwischen, die das eh alles nicht haben wollen, die wollen am liebsten, dass da gar kein Geld irgendwo hingeschoben wird, ne? Und so unflexibel ist das halt ja schon bei uns innerhalb Deutschlands. Und das wird ja nicht besser, wenn du auf EU-Ebene gehst und sich da irgendwie die ganzen Staaten einigen müssen. Oder dann eben übergeordnet USA und EU oder USA und China. Also, und dann gibt es dann noch die ganzen Egos, die dazwischen drin sind. Und der eine ist beleidigt wegen dem und so weiter. Das wird nicht besser. Von daher, das, was hier jetzt gemacht wird, glaube ich, das wird auf Jahrzehnte eher fixiert.
Das befürchte ich auch. Weil das auch dazu führen könnte als Konsequenz, dass mittelfristig die Unternehmen eben genau das machen, was Trump will, nämlich in die USA gehen und da die Produktion aufbauen und die in aktuell über die ganze Welt verteilten Lieferketten dann eben doch in das Land zurückziehen und alles, was einen wirklichen Wert hat, dann halt in den USA vor Ort produzieren. Das macht jetzt keiner, weil ich glaube, die allgemeine Erwartung ist, dass das Zollniveau sich halt eher bei 10% einpendelt als bei 25. Und dass es halt viele noch darauf hoffen, dass es in 4 Jahren wieder anders wird. Mhm. Und das kann eben sein, dass genau das nicht passiert. Und wenn die Industrie das erstmal kapiert, dann kann das gut sein, dass die eben dann doch die Lieferketten und die Vorfertigung aus der Slowakei oder im Fall von Automobilen oder aus Ungarn dann doch in die USA verlagern?
Ja, werden sie machen peu à peu. Also die deutschen Autobauer sind ja zum Beispiel schon fleißig dabei, mit Trump direkt zu verhandeln. Also das ist ja so eine Nebenverhandlung, also nicht mit Trump, aber mit der Administration zur EU, wo man dann quasi schon versucht, auf Unternehmensebene Lösungen zu finden und zu sagen, okay, dann machen wir halt das und das und dafür ersparst du uns das und das. Bloß das Ding ist ja, dass das immer wieder kommt, ne? Also wie wir jetzt auch gerade sehen. Also er packt dann immer wieder mehr oben drauf. Also das heißt, selbst wenn jetzt erstmal die 10% sich etablieren und es dabei bleibt oder Durchschnitt dann vielleicht 15 ist oder so, potenziell geht es ja dann trotzdem nach oben. Deswegen erzählt er ja dem Tim Cook auch, sehr schön deine 500 Milliarden, aber ich will, dass du hier die iPhones produzierst. Hm. Das hört ja auch die nächsten 4 Jahre nicht auf. Da bin ich mir recht sicher.
Ja.
Ja, Ulrich, dann kommen wir mal zu der anderen Problematik, die ja im Grunde auch sehr stark mit diesen Zöllen zusammenhängt teilweise, ne? Und Sanktionen. KI-Blase.
KI-Blase. Ja, mal so ein IT-Thema von so einem ITler hier in den Wirtschaftspodcast getragen. Ja, es gab ja am Anfang des Jahres, oder um die Geschichte noch ein bisschen weiter zurückzugehen, die an der Börse wertvollste Firma ist im Moment Nvidia. Und Nvidia macht de facto nichts anderes, als KI-Chips zu erzeugen, als eine Firma zu produzieren. Ist quasi Monopolist, was die richtig großen Geräte angeht. Und ja, das hat die Firma von wie viel? Ein paar hundert Milliarden, als sie noch Grafikkarten nur produziert haben, inzwischen auf 4 Billionen Marktkapitalisierung nach oben gehoben, haben unfassbare Rohmargen von etwas über 70%. Letztes Quartal war ein bisschen schwächer. Und diese ganze Branche hat einen Aufwärtstrend hinter sich, der, glaube ich, in der Geschwindigkeit so wirklich, wirklich selten war. Ich habe ja damals die Internetbubble mitgemacht. Live und vor Ort bei einem.
Ich habe die Bubble, ich habe da reingepustet.
Ja, ich meinte jetzt so die Technik, ne? Und da gab es ja dann auch Prognosen und Wachstum und alle x Monate verdoppelt sich der Traffic und so Geschichten. Aber im Rückblick kommt mir das ehrlich gesagt, obwohl das auch schon alles super schnell ging, langsamer vor als jetzt diese KI-Entwicklung, die ja wirklich in absurder Geschwindigkeit Firmen nach oben getrieben hat, die ja jede kleine Firma, die im Bereich irgendwas macht, schnell ein paar Millionen wert sein lässt und
Milliarden, Ulrich, Millionen.
Ja, wo Millionen, lebst du denn? Ich meinte jetzt kleine Millionen. Firmen. Ja gut, es gibt natürlich auch Firmen, die haben noch gar kein Produkt und 50 Leute und ein Star-Designer und der Laden ist dann halt auch schon, wie viel waren es? 5 oder 6 Milliarden? Der Laden von Johnny Ive, noch kein Produkt, aber halt schon einen einstelligen Milliardenbetrag wäre. Ja, schon komplett irre. So, jetzt wird die Nummer ja immer größer, zumindest wenn man den KI-Firmen zuhört. Es gab die ganzen Nachrichten, Microsoft will 80 Milliarden in Rechenzentren investieren, haben sich ja ganz groß bei OpenAI eingekauft, ziehen sich gerade so ein bisschen wieder zurück, aber das hat die Bubble nicht aufgehalten, weiter zu wachsen. Und als Trump dann dazu kam, hat er das auch zum großen Ziel für die USA erklärt, weltführende Macht bei KI zu werden und hat zusammen mit OpenAI und Oracle Investitionen von 500 Milliarden versprochen. Bei Trump weiß man ja grundsätzlich nie, wie viel der Zahlen, die er raushaut, am Ende sich dann umsetzen und materialisieren oder wie viel davon halt nur eine große Ankündigung bleiben, die dann 2 Jahre später keinen mehr interessieren. Es gibt aber noch ein paar andere, die ähnlich irre Zahlen rausposaunen. Einer, Eric Schmidt, Alt-ITlern, schon damals als CEO von Sun Microsystems. Dann war der bei Novell, der war auch bei Google.
Ja.
Ist auch sehr lange schon politisch aktiv, war also auch schon unter Obama in so einem Beraterstab. Der meint zum Beispiel, dass die USA exzeptionell sein müssen, also Exceptionism nennt er das wirklich. Und alles, was das Thema Hightech, also eben IT, KI und so weiter angeht, müsste die USA dem Rest der Welt weit überlegen sein. Dann, und das ist jetzt die wirklich Hammerzahl, 98-99% der Energie würden bald für KI benötigt. Also nochmal, 99% der Energie würden für KI benötigt. Das ist natürlich eine Zahl, die so weit weg ist von dem, was viele andere sagen, dass sie einfach nur irre ist. Ja. Aber ich wollte die Zahl trotzdem mal kurz erwähnen.
Ich will das mal ein bisschen einordnen. Es gibt nämlich ein Buch von Eric Schmidt, das hat er zusammen mit Daniel Huttenlocher und Kissinger geschrieben. Und da geht es um AI und da hatte jeder so seinen Part. Und ich glaube halt, das Ding von ihm ist, dass er halt dieses AGI, also diese hyper tolle Intelligence, die dem Menschen weit überlegen ist, ja, dass er da vermutet, dass es dahin geht. Und irgendwie glauben die ja im Silicon Valley. Und er selber nennt das scherzhafterweise den San Francisco-Konsens, weil im Grunde jeder, der das glaubt, dass da so in ein, zwei Jahren da ist, kommt aus San Francisco. Mhm. Und bestimmt in China gibt es auch einen Haufen Leute, die er gar nicht kennt, die das auch glauben. Ich glaube, das muss man verstehen, wenn man wissen will, warum die so drauf sind, wie sie drauf sind. Weil wenn die glauben, dass du die echte künstliche Intelligenz, die dem Menschen überlegen ist, beim Denken, wenn du glaubst, dass das in zwei Jahren da ist, ja, dann siehst du dich natürlich in so einem Kampf um die Weltherrschaft. Und dafür, und so war, das ist so auch die These in dem Buch, also da wird das alles auf einer, sag ich mal, niedrigschwelligen Basis oder Ebene ausgeführt und aufgeführt, sodass man das quasi verstehen kann, wenn man kein technikaffiner Mensch ist, man muss es dann halt nur noch glauben. Und wenn das halt die Basisannahme ist, dann brauchst du natürlich dann entsprechend viel Energie. So, jetzt sehen wir ja aber schon, da kommst du wahrscheinlich gleich drauf, dass es mit der Energie ja auch gar nicht so erstmal ist, zumindest mit den aktuellen Modellen.
Ja, ja, genau. Also 99%, gut, ich gleich etwas weiter unten kommt noch eine Zahl von einem, der Umspannwerke und sowas herstellt, also Schneider Electric, ist glaube ich eine französische Firma, die also viel, viel, viel niedrigere Zahlen haben. Aber ich fange erstmal wieder mit einer großen an, mit einer großen Zahl an und von wem anderem soll sie kommen als vom Donald. Der ist auf dem Zug jetzt auch aufgesprungen, will die Stromerzeugungskapazitäten in den USA aus Atomkraftwerken von 100 Gigawatt auf 400 Gigawatt bis 2050 erhöhen und will schon 2030 10 AKWs im Bau haben. Das würde halt grob, ja, wie viel 250 neue Atomkraftwerke bedeuten, die er bis 2050 bauen will. Also da springen eine ganze Menge Leute gerade auf den Zug auf und glauben, wir bekommen Rechenzentren wie bekloppt und wir brauchen AKWs wie irre und lass uns jetzt bloß mal schnell anfangen, um das hinzukriegen. So, das ist in großen Teilen.
Die bauen erst die Stromversorgung und wissen dann hinterher, was sie brauchen, ne?
Ja, oder man baut sie halt wie bei Trump immer, ne, wie ich ja gerade schon mal kurz gesagt habe, die kündigt halt groß an und baut sie dann am Ende doch nicht, weil so gerne wie Trump durchregieren würde, es muss sich ja immer noch jemand finden, der die Teile baut und auch in den USA ist an vielen Stellen halt Solarenergie schlicht billiger als der Bau eines Atomkraftwerks. Klar, der Strom ist nur tagsüber da, aber zumindest heißt das, tagsüber verkauft das Atomkraftwerk keinen Strom, der billiger ist als der aus Solarenergie. Und damit haben die Dinger halt ein Wirtschaftlichkeitsproblem, weil die nur, in Anführungszeichen, in der Nacht ihren Strom verkaufen können.
Ja, wobei, wenn du natürlich so eine Stromverbrauchserwartung hast wie die Jungs, dann kommst du mit Solarenergie wahrscheinlich nicht zurecht. Also es macht schon Sinn mit der Atomkraft.
Ja gut, bei 99% hast du wahrscheinlich recht, wenn wir nur noch Strom für Rechenzentren brauchen. Ja gut, aber es gibt jetzt so ein bisschen Gegenwind. Teilweise ist die Nachrichtenlage da schwammig und nebulös, aber Bloomberg hatte jetzt einige Artikel inzwischen, wo Rechenzentrumsprojekte gecancelt werden. Man bekommt von Microsoft immer noch und im letzten Geschäftsbericht und dem Earnings Call dazu wurde da sogar nachgefragt, aber da hat Microsoft keine vernünftige Antwort gegeben, hat gesagt, nee, sie stehen immer noch zu ihren Plänen und wenn es was Neues gäbe, würden sie das schon bekannt geben, so ungefähr war sinngemäß die Antwort. Aber es gibt ja Leute, die indirekt an diesem Bau hängen. Und viele der Rechenzentren werden halt nicht von Microsoft gebaut, also logischerweise werden die nicht von Microsoft gebaut, sondern es gibt Firmen, die bauen und betreiben die im Auftrag von Microsoft. Also das ist dann zwar als Microsoft OpenAI Kooperationsrechenzentrum gelabelt, aber das macht eine Firma, die in der Öffentlichkeit quasi keiner kennt, außer die Spezialexperten, die jetzt in der Branche unterwegs sind. Nur denen sagt der Name ein bisschen was. Und das ist eine Quelle, wo so Absagen von Rechenzentren, Absagen rausfallen. Die andere, und das ist, finde ich, fast die interessantere, sind die Lieferverträge für den Strom. Auch da sind jetzt einige lokale Stromversorger in den USA schon mit Nachrichten so auch halb offiziell rausgekommen und haben gesagt, ja, Microsoft, also unseren Liefervertrag und unsere Option auf die Gigawatt hat Microsoft schon wieder gecancelt. Das sieht da schon an einigen Stellen aus, als würde Microsoft nicht mehr so viel einkaufen, wie sie es ursprünglich mal vorhatten. So, bei der anderen großen Stargate-Dingen von OpenAI und Oracle weiß man das noch nicht, aber da war das ja auch nie so konkret. Und das ist ja noch sehr viel neuer, da kann es eigentlich noch keine Absagen geben. Das Ganze ist, es gibt kein schlüssiges Bild. Also ich kann da noch kein schlüssiges Bild raus ableiten. Es ist auch ein bisschen unklar, ob wir gerade so über 20-30% abgesagter Dinge reden oder ob Microsoft jetzt einfach nur auf etwas zurückfährt, was sie sowieso schon vorhatten. Das ist dann auch meine These 1 zur Erklärung des Ganzen. Das heißt, Microsoft hat einfach den Markt versucht zu cornern. Der ein oder andere, der mal in die Geschichte zurückgeschaut hat und diesen, wie hießen sie, Hunt Brothers, ne? Mit dem Silber-Corner, die einfach mal irgendwann das komplette Silber über Optionen vom Markt genommen haben. Und dass der Silberpreis ist also so unfassbar durch die Decke gegangen, also irgendwie so Faktor 20 oder Faktor 50, weil die einfach alles Silber aufgekauft haben, dass Microsoft sowas Ähnliches gemacht hat. Also im Endeffekt gesagt hat, so, hier sind die Firmen, die können Rechenzentren betreiben, lass uns da einfach mal 100 in Auftrag geben. Ich nenne jetzt eine Zahl, ich kenne die nicht. Dann nehme ich die Betreiber von Internetdatenleitungen und sage denen, hier brauchen wir Rechenzentren, schließ die mal an und wir brauchen da so und so viel Terabit-Anschluss. Leistung. Und die Stromversorger und hat denen gesagt, so hier, wir brauchen so viel Stromleistung, liefert uns die. Alles als Option abgeschlossen. Was dann, wenn jemand anders in der gleichen Gegend ein Rechenzentrum bauen wollte, halt dazu geführt hat, dass der andere an der Stelle kein Rechenzentrum mehr bauen kann, weil es an Strom fehlt, weil es möglicherweise auch an Internet-Connectivity fehlt an der Stelle und weil es den Baufirmen an Ressourcen fehlt, die Dinger zu bauen. Mhm. These, ich glaube nicht wirklich dran, aber Microsoft hätte schon strategisch so eine gewisse Chance gehabt in die Richtung, weil Microsoft mit der OpenAI-Kooperation halt sehr früh, sehr stark in den Markt eingestiegen ist. Und wir sehen gerade an dem traurigen Fall von Apple, wie schwierig es ist, wenn man 2 Jahre zu spät auf den Zug aufspringt. Das holt man nämlich so einfach nicht auf, weil die anderen halt weiter in einer Geschwindigkeit investieren, die es quasi unmöglich macht, da irgendwas aufzuholen. Ich finde persönlich eigentlich eine andere These ein bisschen interessanter. Und das ist das, was ich überschrieben habe mit mangelnde Kundennachfrage. Wer die Microsoft-Produkte einzeln einkauft für eine Firma, was ich nicht mehr mache, aber ich kenne die Preise, hat gesehen, wie teuer der Copilot am Anfang war. Also der Copilot war teurer als eine Microsoft Office-Lizenz mit OneDrive und, wie heißt das bei Mail? Heißt das Exchange? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall Mail und Plattenspeicher, also Dateispeicher und das ganze Office-Paket. Copilot war teurer. Das ist natürlich schon eine Ansage für ein Produkt, was dir innerhalb von Office und Excel teilweise auf wirklich krude Art und Weise eine Unterstützung liefert. Das war nicht mal ein Beta-Produkt, was Microsoft am Anfang ausgeliefert hat. Das war klare Alpha. Softwarequalität, weil es funktional einfach nichts konnte. Es war einfach dumm. Das deutete so gewisse Dinge an, die Apple jetzt auch teilweise auf den iPhones umsetzt, ne, so Texte umformatieren und so ein Kram. Aber das war so schlecht integriert in die Software, dass du nicht mal eine vernünftige Undo-Funktion bekommen hast. Und ja, Stellen, an denen ich mich schon seit 15 Jahren frage, warum Microsoft das nicht endlich mal intelligenter macht und besser macht, genauso wenig durch AI unterstützt wurde, wie es mit Copilot dann möglich wurde. Und das hat Microsoft in der Qualität schon teurer bepreist als das komplette Office-Paket, was ich wirklich bemerkenswert fand, weil das war eine Ergänzung fürs Office-Paket. Das kann eigentlich nicht teurer sein als das ganze Grundpaket. Ich befürchte, oder was heißt ich befürchte? Ich vermute, dass die Nachfrage zu diesem Preis einfach nicht so richtig toll war. Bei den Privatlizenzen ist Microsoft ja inzwischen auch hingegangen und hat das anders in die Produkte eingebaut. Auf der kommerziellen Seite, also bei Business-Usern, weiß ich im Moment gar nicht, wie der aktuelle Preis aussieht. Ich gehe aber schwer davon aus, dass Microsoft diese Preispolitik bei dem aktuellen Funktionsumfang nicht halten kann. Kleiner Einschub, ich glaube schon, dass man für bestimmte Sachen im KI-Umfeld richtig viel Geld nehmen kann. Also jetzt schwieriges Terrain, sag ich mal. Ich glaube, dass man, wenn man so Coding-Unterstützung macht und die richtig gut ist und einem Coder, der ja gutes Geld verdient, Zeit abnehmen kann und seine Produktivität erhöhen kann, dass man für so ein Tool wahrscheinlich relativ problemlos 200, 300, vielleicht sogar $500 im Monat nehmen kann. Aber ich glaube nicht, dass das im Office-Umfeld genauso möglich ist, weil die Produktivitätsverbesserung, die so ein Office-User an der Stelle hat, einfach nicht so groß ist wie jemand, der den ganzen Tag programmiert. So, Einschub, Ende. Skepsis für diese These, und das wäre das, was die auch so ein bisschen entwertet, wenn man sich die Benutzerzahlen anschaut, der Marcel Weiß, den, mit dem du ja auch schon mal eine Folge gemacht hast, ne, oder zwei, glaube ich sogar, bin mir ganz sicher.
Du hast eine und ich habe eine.
Ja, der ist ja, naja, Fanboy ist das falsche Wort, ne, aber der sagt, die Skepsis, die KI gerade in Deutschland entgegenschlägt, ist total übertrieben. Und es gibt sehr viele, sehr gute Anwendungsfälle für KI. Und der bringt auf Mastodon nochmal die schönen Daily Active User und Monthly Active User der großen KI-Angebote und die Wachstumskurve auf diesen Angeboten, also auch bei zahlenden Nutzern, ist weiterhin beeindruckend. Und das ist halt wirklich so beeindruckend, wie ich gerade schon meinte. Das Wachstum ist schneller als damals in der Internetwachstumsphase. Es gab, also ich glaube, ChatGPT oder die Dienste von OpenAI sind der am schnellsten wachsende kommerzielle Dienst, der jemals gegründet wurde. Also kein Dienst hat in so kurzer Zeit so viele zahlende Nutzer gefunden wie OpenAI. Und das spricht ein bisschen gegen diese These, dass die Nachfrage nicht da ist. Vielleicht ist Copilot und Microsoft auch einfach so eine Spezialausprägung und so eine etwas allgemeiner angelegte KI wie die von OpenAI ist eine interessantere Geschichte. Aber man wird sehen. Dann habe ich noch eine dritte These, und das ist die vom Anfang des Jahres, vom Jahreswechsel eigentlich, weil das war ein bisschen komisch, dass dieser Dip in der Börsenbewertung von Nvidia irgendwann im Januar kam, weil die eigentlichen DeepSeek-Modelle kamen irgendwie, also die entscheidenden oder die ersten kamen eigentlich schon um Weihnachten herum. Seit die Börse hat so 3-4 Wochen gebraucht, um darauf zu reagieren. Und damals ging ja die Bewertung von Nvidia ein ganzes Stückchen nach unten, weil DeepSeek ein Modell vorgestellt hat, das in den ersten und schnellen Tests halt beeindruckend gute Ergebnisse gebracht hat. Bisschen andere Architektur im Aufbau der ganzen Geschichte. Aber das Entscheidende von DeepSeek war die Aussage, dass sie dafür nur 6.000 KI-Beschleuniger gebraucht haben, um dieses Modell aufzubauen. Und 6.000 ist halt, naja, ich weiß jetzt nicht, wie dicht die Dinger gepackt sind in so einem Rack, wenn man das von Nvidia bestücken lässt. Aber das ist halt was anderes als ein ganzes Rechenzentrum, ne? Und das sind so die Größenordnungen, in denen OpenAI und Microsoft und die ganzen anderen Perplexity, Google und so weiter gerade denken. Und DeepSeek behauptet hat, wir haben das mit einem viel, viel kleineren Hardwareaufwand hinbekommen. Es gab Leute, die es direkt bezweifelt haben. Ich auch. Ich glaube, die DeepSeek-Zahlen, die gegeben haben, heute auch immer noch nicht. Weil da könnte auch eine ganze Menge Propaganda hinterstecken. China hätte ja ein Interesse daran zu behaupten, dass sie gar nicht abhängig sind von den teuren und tollen KI-Chips von Nvidia und dass man das durch eine clevere Architektur und eine bessere Programmierung auch mit viel weniger Chips hinbekommt. Aber es hat immerhin Schockwellen an der Börse geworfen. Und man muss sehen, es gab einige andere Hersteller, die auch optimierte KI-Modelle rausgegeben haben, die mit weniger Parametern, weniger Rechenzeit und auch bei, also nicht nur beim Trainieren, sondern auch beim Arbeiten nachher behaupten, dass sie jetzt mit einfacheren Modellen oder abgemagerten Modellen heute mit viel weniger Aufwand ähnlich gute Ergebnisse produzieren wie vor 2 Generationen mit den richtig großen Modellen.
Ja, also ich glaube, das ist halt die Hauptleistung von DeepSeek, dass sie dieses Narrativ, was wir da hatten, immer mehr Strom und immer mehr Rechenleistung und dann wird das automatisch besser, dass es das durchbrochen hat.
Ja, genau.
Und damit ist nämlich diese These mit den 98%, 99% plötzlich hinfällig.
Genau, das ist jetzt gerade die interessante Überlegung. Also es gab da so dicke Einzelpaper, habe ich sogar mal gesehen. Die Dinge arbeiten halt mit sehr großen Zahlen oder sehr großen, wie soll ich sagen, ne, Fließkommazahlen, ne, 0,001 und so weiter und die ganzen Wahrscheinlichkeiten, ne, die von halt 0 bis 100 gehen. Und Microsoft ist mal hingegangen und hat einfach ein Modell gebaut. Das ist dann die Genauigkeit. Ne? Das ist auch der Gag, warum diese Nvidia-Chips da so gut wurden, weil die mit sehr großen Zahlen sehr schnell rechnen konnten. Also ganz billige, ganz wenige Operationen nur, aber große Genauigkeit in den Operationen. Das war der Gag, warum das am Anfang auf den GPUs. Und Microsoft ist dann hingegangen und hat gesagt, lass uns das Modell einfach mal bauen, ohne 0 bis 100 und ganz 100 Millionen Abstufungen dazwischen, sondern einfach nur mit 0 und 1. Und das Interessante war, aus dem Modell kamen noch sinnvolle Antworten raus. Und das sind jetzt gerade die Dinge, die alle machen. Also die gehen nicht bei der Genauigkeit dann halt von 40-Bit oder 48-Bit oder 60-Bit auf 1-Bit runter, so wie Microsoft. Das war eher so ein akademisches Experiment. Aber man sieht, man kann die Modelle deutlich vereinfachen und damit die Anforderungen der Sachen deutlich vereinfachen. Und DeepSeek hat ja noch einen anderen Trick gezogen. Das heißt, eigentlich ist das DeepSeek-Modell ganz viele Modelle unter einem Dach, wo bestimmte Modelle nur für bestimmte Aufgaben geeignet sind und darüber halt so ein, wie soll man das beschreiben, so ein Aufgabenverteiler quasi gebaut hat. Dann hat man den Vorteil, man kann viele einzelne kleine Modelle trainieren, was viel schneller geht als ein riesengroßes Modell. Das ist quasi ein Schritt weg von AGI, sondern es geht halt so in Richtung ein bisschen spezialisiertere Modelle. Und dann musst du halt nur cleverer auf diese spezialisierten Modelle verteilen und bekommst am Ende ähnlich gute Ergebnisse. Und da passiert an der Stelle gerade total viel und man kann ja auch sehen, und das weiß man eigentlich auch, wenn man das sieht, dass heute ein einfaches Modell der neuesten Generation so gut ist wie das beste Modell von vor 2 Jahren, dann weiß man, mit diesen einfachen Modellen kann man heute eigentlich den ganzen Kram schon machen, den man vor 2 Jahren auch machen konnte. Texte zusammenfassen, Texte umformulieren, Bilder erzeugen, nochmal wieder drüber gehen, nochmal nachfassen, Texte übersetzen, Podcast transkribieren, Sprache erzeugen, eine gute Suche über riesige Datenmengen und so ein Kram. Und damit hat man eigentlich heute in den einfachen Modellen, die jetzt gerade von allen schon verfügbar sind, vielleicht den ganz großen Teil der Dinge, die sich Microsoft unterm Copilot vorstellt, schon drin. Man braucht gar nicht das richtig große, richtig geile Alleskönner-Modell, sondern es reicht heute ein einfaches Modell, was mit viel höherer Effizienz kommt und hat damit die Sachen im Griff, die man so im Office-Umfeld für einen Copilot, für die Bedienung eines Rechners so braucht. Und deswegen kann man auf diese einfachen Modelle setzen. Und deswegen muss Microsoft auch nicht mehr, weiß ich nicht, wie viel 100 Rechenzentren bauen, sondern kommt vielleicht mit 10 aus, die dann clever verteilt werden rund um den Globus und kann dann vielleicht auch einfach einen ganz anderen Preis machen für den Copilot und muss nicht mehr den Copilot für $20 pro Monat pro User verkaufen, sondern kann dann sagen, ja komm, wir packen euch das ins Paket rein. Und das kostet jetzt halt nur 5. So, das war so das große KI-Bubble-Thema. Wenn ihr jetzt eine Zusammenfassung haben wollt, weiß ich nicht. Dafür ist die Nachrichtenlage zu nebulös. Wir wissen ja nicht mal, ob die KI-Blase gerade wirklich platzt. Was ich sehe, ist, dass der Copilot und diese Microsoft einfach Betriebssystem, Computer, Office-Geschichte wahrscheinlich mit viel, viel weniger auskommt, als man vor 2, 3 Jahren noch dachte, dass das Zeug auch viel billiger wird und dass Microsoft deswegen auch den Fokus, den eigenen Fokus wahrscheinlich viel stärker darauf legen wird, einfache, effiziente, kostengünstige Modelle zu bauen und nicht mit möglichst viel Geld und möglichst viel Rechenzentren auf diese doch am Ende inzwischen für LLMs relativ einfachen Problemfälle zu schießen. 2 Punkte würde ich gerne noch dann erwähnen. Der erste, diese viel gerumorte Artificial General Intelligence, ne, also die AGI. Das ist so ein Moonshot-Thema, ne, also Kennedy und Mondlandung. Das ist eine Nummer, die eine Firma alleine auch nicht finanzieren kann, sondern das muss jemand machen, da muss ein kompletter Staat hinterstecken. Also das kann China machen, das kann die USA machen. Dann ist wahrscheinlich auch Ende an Wirtschaftsregionen, die sich so eine Geschichte leisten können. Ich bin weiterhin skeptisch, dass das überhaupt was wird. Ich glaube inzwischen nur ziemlich sicher, dass das privatwirtschaftlich nichts werden wird. Und das andere, was ich auch mal einmal kurz erwähnen wollte, auch wenn das jetzt gar nicht zum Thema wirklich gehört, die KI und auch die AGI sind Militärtechnologien. Und das ist der Grund, warum die USA und warum auch China da auf dem Thema gerade so wahnsinnig viel machen und so wahnsinnig viel investieren. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum irgendwann Russland nichts mehr zu melden hat, weil die haben auf dem Gebiet nichts zu melden.
Ja, ich glaube, bei Drohnen können sie noch ein bisschen mithalten. Ne? Da lernt man ja gerade gegenseitig sehr viel in diesem Krieg da. Aber da ist, glaube ich, die Ukraine auch eher führend. Zumindest so aus dem, was ich da lese. Aber das sind dann halt Spezialanwendungen, würde man das wahrscheinlich nennen.
Ja, ja, genau. Das ist halt vor allem keine AGI. Ne? Also das wäre ja was ganz anderes.
Genau, ja. Ja, nochmal eine Sache zu der AGI. Also es war ja in der KI-Entwicklung jetzt schon so, dass die ziemlich lange an einem Punkt verharrt sind, ehe es dann mal einen Durchbruch gab. Und was ich so interessant finde, ist, dass man jetzt, weil man einen Durchbruch hatte nach 60 Jahren, so einen richtigen, man jetzt irgendwie glaubt, man ist dann jetzt kurz vorm Ziel. Also es könnte genauso gut sein, dass das jetzt wieder 60 Jahre an dem Punkt verharrt und dann erst ein weiterer Durchbruch kommt. Ja, also das muss ja nicht zwingend dann immer sofort alles gleich ins Endgültige kippen, sondern das kann ja auch eine weitere Entwicklung sein. Und was ich aber ganz interessant finde an dieser ganzen KI-Bubble-Geschichte ist im Grunde, wenn man mal so guckt, wer da wirklich viel gemacht hat in diesem Bereich, dann ist das Google. Also unglaublich viele Sachen, die entwickelt worden sind, sind quasi Google-Entwicklungen. Also auch ChatGPT basiert im Grunde auf einem Paper, was Google irgendwann mal rausgehauen
hat.
Ja,
diese ganze Transformer-Architektur ist Google, ja.
Und wenn man dann mal guckt, was Google draus gemacht hat in der öffentlichen Wahrnehmung und was ChatGPT draus gemacht hat, dann finde ich, ist das schon ein ziemlicher Hammer. Also da ist richtig was schiefgegangen in der Kommunikation.
Ja, wobei Google mit Gemini jetzt auch ein gutes Modell jetzt auch wirklich hat. Ne? Was bei Google komisch ist, ist, ach gut, sie fangen jetzt, also jetzt könnte man langsam sagen, haben sie es hingekriegt. Ne? Aber das, was sie zum Beispiel in der Suche da einbauen, finde ich immer noch underwhelming. Ne? Das ist irgendwie noch komisch.
Ja, die haben halt dieses Problem, dass sie nicht wissen, wie. Also ChatGPT hat halt den großen Vorteil, dass es einfach nur diesen, also für uns normale Menschen sichtbar im Hintergrund über die APIs läuft ja dann noch ganz was ganz anderes. Aber ne, wir gucken da halt drauf, gehen da bei ChatGPT, sehen das Ding und dann kriegen wir halbwegs gescheite Antworten ohne Werbung. So. Mhm. Die werden jetzt auch Werbung einführen, haben sie ja angekündigt. Und Google hat halt da so ein Milliardending am Laufen, was da quartalsweise richtig Asche abwirft. Ja, jetzt fang doch mal an, dich da selber zu kannibalisieren. Ganz schwierige Kiste.
Also, ja, sie haben noch kein richtiges Geschäftsmodell.
Genau, ja, und ChatGPT hat es ja auch nicht. Bloß bei dem Laden sieht man halt das Wachstum, ne, und die, was sie da machen. Während bei Google siehst du halt, ja, es haben da dieses Ding und dann kommt dann das und das, was ist denn das, was soll denn das? Ja, aber die, ich meine, die sind ja schon ziemlich breit aufgestellt. Also wenn man jetzt mal so die neuen Videosachen anguckt, VO3, das ist ja schon der Hammer, ne? Also da entsteht ja auch, muss man sagen, und deswegen glaube ich, dass sich AI im gewissen Sinne auch durchsetzen wird. Also man sieht, dass es zur Kulturproduktion taugt. Und das ist eigentlich immer ein sehr guter Hinweis darauf, dass etwas sich gesellschaftlich verankern wird, wie auch immer ausgestaltet. Ja, und auch beim Internet haben wir das ja gesehen. Ne? Also es taugte zur Kulturproduktion.
Reddit, ja, wir sind jetzt alle 4chan
und so weiter. Ne? Also ja, aber ne, Kultur ist halt so immer die Grundlage aller Dinge. Ich war ja früher immer der Meinung, und ich habe es eigentlich heute auch noch, wenn die Pornobranche was verwendet und damit Geld verdient, dann taugt es auch vom Rest der Menschheit.
Ja, bei Hugging Face, hallo, das waren die beliebtesten Wettbewerbe, da Gesichter drauf zu montieren. Da haben sich die Nerds monatelang drum gekloppt, wer da das beste Ergebnis da erzielen kann.
Ich persönlich finde es ja ganz gut, AI immer auch so im Sinne von Automatisierung zu denken und viele Sachen, die man halt so manuell machen musste, kann man jetzt halt so ein bisschen weniger manuell machen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass die Programmierung den Menschen jetzt komplett abschafft. das wird ja auch keinen Sinn ergeben. So inhaltlich wird es irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber klar, wenn dann immer mehr Aufgaben dann von so einer KI übernommen werden, warum nicht? Also man wird dann halt sehen, was dann noch von Menschen gemacht wird, aber irgendwer muss die ganze Scheiße ja dann trotzdem noch planen und so weiter. Und da sind wir immer noch nicht beim Thema Sicherheit, ne? Also da sieht man ja jetzt auch so die ersten Sachen, wo eine KI sich mal weigert oder lügt, um dann irgendwie was zu erreichen und so weiter. Und das sind ja dann auch alles Sachen, die kann die KI ja nicht selber beheben. Mhm. Und dann ein bisschen schwierig, wenn man der sagt, ja, du reparier das mal da. Weil wenn sie lügt, um zu überleben, wird sie dann natürlich dann irgendwann auch sagen, ja, und es dann nicht umgesetzt haben. In dem Sinne, hast du noch was? Einen zweiten Punkt, ne? Da war doch noch was.
Die Frage an die HörerInnen. Die Rechenzentren, die Microsoft mal bauen wollte im rheinischen Braunkohlerevier, wie es immer so schön heißt, ne? Das heißt da irgendwo in der Ecke zwischen Düren, Aachen, Jülich. Das ist ja gar nicht so die schlechte Ecke, um Leute aus Universitäten und aus der Wissenschaft abzuwerben, weil die besten Hochleistungsrechner immer in Jülich standen, im ehemaligen Kernforschungszentrum. Da kann Microsoft dann halt ein paar Kilometer weiter selber mal so KI-Rechenzentren aufbauen. Ich habe da so Gerüchte gehört, dass das stockt. Wobei das, was ich damals gehört habe, war, es stockt, weil die nicht wissen, woher die ihren Strom holen sollen, um die Klammer wieder zuzumachen. Aber es könnte ja jetzt auch stocken, weil Microsoft die Rechenzentren nicht mehr bauen will, kann oder halt den Bau streckt oder irgendwie so Geschichten dann macht. Wenn da jemand mehr weiß und aus der Ecke kommt, sachdienliche Hinweise im Chat oder wo auch immer, Reddit. Wo ich immer auf Mastodon, liest keiner mit, ist alles geheim da. Da würde mich mal interessieren, ob Microsoft auch in Deutschland zurückfährt. Wie gesagt, offiziell sind sie ja überhaupt noch nicht auf dem Rückzug. Offiziell halten sie noch an allen Zahlen, Investitionen, Investitionsvolumen und so weiter fest. Ja, das war's zu dem großen KI-Energiethema. Eigentlich sind es ja zwei Themen, die ineinander greifen.
Gut, dann haben wir noch ein letztes, ne?
Ja, Energie. Brücke, Überleitung. Marco.
Ja, also Stromverbrauch. Okay, okay. Stromverbrauch vielleicht. So, Stromverbrauch könnte eine schöne Überleitung sein, wenn wir etwas kulant sind mit uns. Es geht nämlich um Öl. Und ich weiß nicht, Ulrich, ich glaube, wir haben schon länger nicht mehr über Öl geredet. Ja, wir haben ja das im letzten Jahr mehrfach oder letzten zwei Jahren mehrfach besprochen, immer mal wieder, wenn es so Anlässe gab. Und mir ist dann natürlich auch aufgefallen, dass dann der Ölpreis nach unten gewandert ist, vor allen Dingen jetzt nochmal verstärkt. Und jetzt habe ich gedacht, naja, jetzt haben wir auch mal wieder genug News. Weil just heute kam dann auch die Nachricht, dass die OPEC Plus, ne, das ist die OPEC und Russland und so ein paar andere Staaten, nun zum dritten Mal in Folge eine Förderausweitung beschlossen haben. Und zwar auf Druck Saudi-Arabiens und gegen den Widerstand aus Russland. Und das ist interessant, weil wir immer das Gegenteilige berichtet haben. Die Saudis wollten den Ölpreis hoch haben und die Russen wollten ihn, also den Ölpreis schon auch hoch haben, aber die Russen wollten immer mehr fördern und haben jetzt auch nicht sich immer hundertprozentig an die Fördervorgaben gehalten. Also irgendwas hat sich da verändert. Und der WTI, also der West Texas Intermediate, der ist bei 61 $, jetzt so unter 60 gerutscht übers Wochenende. Und es wird auch erwartet, dass er sich da irgendwo unter 60 jetzt stabilisiert. Ich meine, da ist ja immer mehr Bewegung drin, als einem vielleicht lieb ist, wenn man da sich mit dem Öl beschäftigt. Und wir haben natürlich auch keine Meinung, wie sich das Ganze entwickelt. Aber der Kurs interessiert uns vor allen Dingen auch deshalb, weil der russische Urals ja immer so ein durchschnittlich 12 $ Abschlag auf den Ölpreis hat. Das bedeutet, wenn der WTI bei 60 ist, müsste der Urals ja eher so bei 48 sein und gegebenenfalls auch ein bisschen drunter. Und es könnte sein, dass der jetzt so Richtung 40 wandert. Mhm. Was wiederum für Putin, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Problem darstellt, aber auf alle Fälle hat er weniger Einnahmen beim Öl. Und in seinem letzten Haushalt hat er Öl mit $70 geplant für 2025 und ich glaube $66 im Schnitt für 2026. Und die Öleinnahmen immerhin stehen für ein Drittel des russischen Haushalts. Also wenn da der Ölpreis nach unten rutscht, ja, dann gehen natürlich auch entsprechend die Einnahmen runter und Russland hat weniger Geld zur Verfügung. im Guten wie im Schlechten. Ja, also weniger Geld heißt ja potenziell auch immer, es ist schwieriger, diesen Krieg zu finanzieren, den sie da gegen die Ukraine betreiben. Ja, und man sieht das auch schon in den Wachstumszahlen. Also das ist auf 1,4% runtergerutscht, das Wachstum im ersten Quartal. Und im vierten Quartal 2024 war das noch bei 4,5%, was ja schon doch nochmal ein merklicher Unterschied ist. Ich glaube, man kann sagen, Russland spürt den Ölpreis, den niedrigen, aber man hat natürlich auch Prioritäten. Niedriger Ölpreis unter 60 bedeutet natürlich auch, dass Russland, und das ist dann so ein bisschen das Problem mit dem Urals, unter 60, das ist das Ölpreis-Cap, da kann Russland Öl verschippern. Also für 59 gar kein Problem. Kann dann jeder machen. Die G7 wollten deswegen das Ölpreis-Cap jetzt nach unten anpassen. Und wir erinnern uns, das war damals eine Idee vom Herrn Biden. Die Amis wollten das unbedingt haben. Und jetzt war es Donald Trump, der verhindert hat, dass das Ölpreis-Cap nach unten gerutscht ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen untergegangen in all den ganzen Nachrichten. Und es wäre ja auch nur für Russland gewesen. Also die Saudis hätte das vielleicht gar nicht so sehr gestört, obwohl die ja immer dagegen sind, weil sie glauben, dass das auch einen Einfluss auf ihren Ölpreis hat. Aber gut, lassen wir das mal dahingestellt. Im März gab es in Russland eine erstaunlich hohe Zahl an Kreditumstrukturierungen bei mittleren und großen Firmen. Und da ist man jetzt bei der Notenbank wiederum der Meinung, dass man das wohl hinter sich hat. Das kann sein oder auch nicht. Das ist ja immer so eine Sache. Einer der Gründe, warum es diese Umstrukturierungen gab, ist jetzt nicht unbedingt, dass da die große Wirtschaftskrise ausgebrochen ist, sondern dass viele Rechnungen einfach nicht bezahlt worden sind. Also die Unternehmen kriegen teilweise erst sehr spät ihr Geld. So, und dann so hat man sich halt dieses Problems dann behoben. Ja, und was die russische Budgetrechnung mit dem Öl angeht, ich verlinke euch da mal in den Shownotes einen Artikel, das ist von der Bank of Finland auf Englisch. Kann man sich mal durchlesen, da hat man ungefähr so einen ganz guten Einblick, wie das Ganze sich auf Russlands Budgetplanung auswirken könnte und wie stark das dann einwirkt. Aber ich will das jetzt nicht allzu groß machen, das Thema, weil eine Realität ist halt auch auf kurze Frist ergeben sich nicht wirkliche Probleme. Also alles, was sich da an Problemen ergeben kann, das wirkt eher mittel- bis langfristig. Und es ist im Grunde auch alles noch behebbar. Es ist aber auch schon auch so, dass Russland mit jedem Jahr, das hier vergeht, und wenn wir denn unsere Sanktionen auch immer wieder nachbessern würden und den Druck auch erhöhen und die Löcher, die es gibt, schließen, also dann wird der Druck auf Russland schon größer und die Probleme mehren sich. Und das wäre halt eigentlich das Ziel, nur dass wir aktuell auf die USA nicht zählen können. Und das macht halt viele Sanktionen auch nur so halbgar. Nun ist aber die Frage, warum senkt eigentlich Saudi-Arabien plötzlich den Ölpreis? Ja, oder andersherum, warum will man die Produktion erhöhen und den Preis damit weiter absenken? Denn wir erinnern uns, Saudi-Arabien hatte eine Hochpreisstrategie. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Also eigentlich hatten die Idee, wir ziehen den Ölpreis nach oben und damit finanzieren wir dann unsere Wunschprojekte, weil dann haben wir ja ausreichend Einnahmen. Und dafür müssen wir ja eigentlich nur die OPEC auf Linie bringen. Und zur Erinnerung, ne, also Saudi-Arabien weiß, dass Öl sich nicht mehr ewig verkaufen wird und sind dabei, das Land kräftig umzubauen. Und Donald Trump war sehr beeindruckt von den vielen Baukränen und auch der Weiterentwicklung in Saudi-Arabien. Und ich glaube, wenn man nach mal nach Saudi-Arabien fährt und sich das Land anguckt, würde man auch verstehen, warum Donald Trump beeindruckt war. Also das ist jetzt nicht nur so, dass er als Immobilienmogul da beeindruckt war, sondern dass da tatsächlich auch eine extreme Weiterentwicklung stattgefunden hat, die wir, glaube ich, wesentlich zu wenig anerkennen, dass mehr tun sollten. Das aber nochmal so am Rande. Jedenfalls, der hohe Ölpreis hatte zur Folge, dass der Anreiz für die Partner in der OPEC und OPEC Plus, unter anderem halt auch Russland, war, mehr Öl zu verkaufen, als es ihre eigene Quote zuließ. Weil das bringt ja viel Geld. Aber damit wurde natürlich auch der Ölpreis dann wieder niedriger gesetzt, als das hätte sein sollen, weil die Disziplin einfach nicht da war. Ne? Dann gab es halt Staaten, die haben halt im Grunde das Setting genutzt, dass einer, nämlich Saudi-Arabien, die Produktion niedrig hält und haben dann mehr verkauft, um ihren eigenen Haushalt zu stützen. Weil alle diese Ölstaaten sind ja oftmals, nicht alle, aber die meisten Ölstaaten sind ja irgendwie dann doch aufs Öl angewiesen, ne? Und die Verkäufe. Und dann ist es natürlich verführerisch, eben undiszipliniert zu sein und ein bisschen mehr zu verkaufen und die eigene Bilanz ein bisschen aufzubessern. So. Und Saudi-Arabien hatte so eine Weile lang mitgemacht, das muss man halt auch sagen, weil sie einfach geglaubt haben, sie kriegen so den höheren Ölpreis und das ist der beste Weg, das zu finanzieren. Ist, glaube ich, im Nachgang betrachtet jetzt nicht so ganz gut gelaufen. So, und der andere Faktor ist Donald Trump, und der ist so ein bisschen zwiespältig, weil Drill Baby Drill war ja offensichtlich Quatsch, aber ein hoher Ölpreis senkt natürlich die Einstiegshürden für Fracking-Unternehmen. Und erhöht damit ja auch das Ölangebot mehr, als es vielleicht sein sollte. Und Fracking-Unternehmen können so im Bereich 30 bis 50 Dollar fördern, immer mehr im Bereich 30, je nach Feld und auch je nach Ölpreishöhe, weil die Geräte werden dann teurer und die Mitarbeiter werden dann teurer, je höher die Nachfrage, weil die Pool ist halt begrenzt an Mitarbeitern. Ja, und so ein Ölpreis unter 60 setzt jetzt halt die Margen genau dieser Unternehmen recht niedrig an. Das heißt, das ist eigentlich Quatsch, da jetzt irgendwie Geld reinzubuttern. Na, deswegen war die Strategie der großen Ölunternehmen auch immer zu sagen, naja, wir schütten lieber an die Aktionäre aus, das bringt uns mehr. Und die waren damit auch sehr glücklich. So, und jetzt sieht man, war vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Ja, jedenfalls der niedrige Ölpreis nun ist natürlich für Saudi-Arabien nicht so ganz schlecht, verhindert dann das Aufkommen weiterer Konkurrenz. Zusätzlich freut sich natürlich Trump über die niedrigen Preise und die Saudis werden ihm natürlich gesagt haben, dass sie den Ölpreis jetzt nur für ihn senken. Es muss ja auch nicht stimmen, dass das so ist, sondern es ist ja nur wichtig, dass sie das sagen, ne? Gegenüber Trump. Mhm. Und du bist ja unser großer Kumpel und für dich machen wir das jetzt. Und dann kommt halt nochmal diese Ausweitung der Fördermenge da. Das machen wir jetzt nur für Donald. Seine Kumpels in den Ölunternehmen in den USA würde das natürlich eher nicht freuen, wenn der Ölpreis niedrig ist, weil dann verdienen die ja weniger. Deswegen bin ich immer gespannt, wie lange das da anhält, die Freude über den niedrigen Ölpreis bei Donald, wenn dann das Jammern seiner Kumpels groß genug geworden ist.
Ja, oder wenn er Wladimir anruft. Er ist ja auch nicht amused über den Ölpreis.
Ach, Ulrich.
Ja.
Ach, Ulrich. Also, ich will da gar nicht drüber spekulieren, weißt du? Ich finde das eine ganz schwierige Kiste, das einzuschätzen. Jedenfalls sind ja durch Donald Trumps Zölle die Konjunkturerwartungen ja jetzt auch gesunken. Für alle. Und natürlich belastet auch das den Ölpreis, während China ja schon vorher nicht in Schwung gekommen ist. Also auch da war quasi so eine Erwartungshaltung, dass China jetzt nach Covid loslegen wird, hat sich ja auch nicht erfüllt. Und das belastet dann natürlich auch wiederum diesen Ölpreis. Und jetzt nochmal zusätzlich dieser Handelskrieg und Zollkrieg und Gegenzölle und jeder gegen jeden. Nicht schön. Also freut den Ölpreis nicht. Aber Saudi-Arabien hat, glaube ich, in den letzten Jahren zusehen müssen, dass sie den Ölpreis nicht wirklich steuern können. Und das letzte Mal, als wir über den Ölpreis sprachen, habe ich meines Erachtens auch schon darauf hingewiesen, dass die Gegenstrategie zur Hochpreisstrategie eben ist, dass man so viel Öl wie möglich verkauft. Ne? Also dann eben mehr Volumina und dadurch das Geld reinbekommt. Und ja, jetzt scheint so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Da müssen wir mal gucken, wie es dann mit den Gewinnen in Saudi-Arabien aussieht. Aber eine der beiden Sachen müssen sie tun. Also irgendwoher muss ja das Geld kommen, weil die haben ja mit ihren Ausgaben, sind sie ja eher so bei über 100. Jetzt fangen sie an zu sparen, das heißt, das wird ein bisschen sinken. Aber der Staat macht Verluste, wenn der Ölpreis so niedrig ist bei dem aktuellen Investitionsvorhaben. Und genau das geschieht jetzt halt. Und ich glaube, hier wird halt oftmals der Zwang zu einem Handeln, also ich glaube, dass Saudi-Arabien in dem Zwang ist, jetzt so zu handeln, verwechselt mit den Vorteilen, die es sich dann zusätzlich noch daraus erarbeitet. Ja? Mhm. Also nur weil du etwas tun musst, was dir jetzt nicht gefällt und was vielleicht auch nicht so hundertprozentig vorteilhaft ist, heißt es ja nicht, dass es nur schlechte Dinge daraus gibt. Sondern, wie das halt immer so ist, alles hat Vor- und Nachteile. So, und was lernen wir jetzt aus dem Ölpreis? Im Grunde aus meiner Sicht eben hauptsächlich, dass es der Weltwirtschaft nicht gut geht und dass alle Ölförderländer in der nahen Zukunft oder eben auch jetzt schon größere Einnahmenprobleme haben werden. Und ja, wie es fast immer ist in diesen Situationen, sehen wir dann halt eben fallende Ölpreise, trotz aller Kartelle, die sich da aufgebaut haben.
Es ist ganz interessant, wie Saudi-Arabien immer so ein bisschen wie so ein Pendel hin und her schwenkt. Ne? Wir hatten schon mal so eine Phase, wo Saudi-Arabien versucht hat, Konkurrenz aus dem Markt zu drücken über niedrige Preise. Dann haben sie beschlossen, gut, das macht unsere Margen dann auch endgültig kaputt. Lass uns doch wieder normal fördern. Und dann ist das Pendel in die Gegenrichtung ausgeschlagen. Und Saudi-Arabien hat jetzt, schon eine Zeit lang, glaube ich, wirklich auf Marktanteile verzichtet, um den Preis hochzuhalten. Da hat ja Saudi-Arabien teilweise alleine gesagt, wir reduzieren die Förderung, nur damit der Preis oben bleibt. Und offensichtlich hat Saudi-Arabien da jetzt auch keine Lust mehr drauf und sagt, nee, komm, das machen wir nicht weiter so mit, wir sind derjenige oder das einzige Land, was immer verzichtet und die anderen fördern weiter wie die Irren. Und wenn der Trump sagt, drill baby drill und alle anderen fördern mehr, als ihnen eigentlich zugesagt ist, warum sollen wir permanent verzichten? Die sitzen da wahrscheinlich bei ihrer Planung schon und gucken auf die Weltmarktanteile und dann sagen, naja, wieso sollen wir jeden Monat auf Marktanteil verzichten, nur damit der Preis oben bleibt? Wir haben, ich weiß nicht, ob es noch Länder gibt, die niedrigere Förderkosten haben, aber unter den großen Nationen gilt Saudi-Arabien allgemein als das Land mit den niedrigsten Förderkosten. Das heißt, wenn es jemand verkraften kann, dann die. Und dann fördert man jetzt halt wieder so auf relativ normalem Niveau, verzichtet selber nicht mehr auf Marktanteile und dann kommt die schwache Weltkonjunktur dazu und dann sinkt der Preis.
Also ich bin immer wieder fasziniert vom Ölpreis, muss ich gestehen. Das ist eine echt, also da ist alles drin. In Sachen Geopolitik wie auch in Sachen so Egos, weißt du? So staatliche Egos, also die Staatenführer, die dann so eine Idee haben, wie etwas sein muss und dann auch versuchen, da irgendwie das umzusetzen. Und ich habe irgendwie noch nie so richtig valide herausgefunden, wie hoch die Discounts sind, die Saudis gegenüber den Chinesen geben müssen. Ich habe nur gehört, die sollen gar nicht so gering sein. Das heißt also, dass dieser Ölpreis, den wir da sehen, also wenn China da in Masse einkauft, ist der ohnehin ein bisschen anders. Das aber nur noch mal so als Hinweis. Ich würde sagen, Ulrich, wir gehen jetzt mal in den Gesellschaftsteil. Ist ja auch schon 0.18 Uhr
bei mir. Bei mir zum Glück noch nicht. Ja, ich habe Energie, weißt du, nochmal eine Überleitung. Okay, du hast auch eins, wo problemlos hin überzuleiten. Ich habe einen Artikel bei Golem, ich hätte jetzt auch anpassend eigentlich an diese Ölpreisgeschichte, hatte ich heute noch einen Podcast gehört zu Peak Oil, erinnert sich noch jemand da dran? Eine der ganz großen Fehlprognosen, die man so hatte. Wir haben jetzt Peak Oil und die Förderung kann gar nicht mehr hochgefahren werden und deshalb wird der Ölpreis ab jetzt nur noch steigen. Naja gut, aber das ist nicht das Thema dieses Artikels, sondern der Golem-Artikel. Da hat sich der Journalist mal vier große Energiewende-Szenarien aus den Jahren 2010 bis 2012 genommen. Also wirklich renommierte Institute, die dann gesagt haben, so kriegen wir die CO2-Freiheit bis zum Jahr 2050 hin. Das ist ein relativ nicht so wahnsinnig langer, also es ist kein wissenschaftliches Paper, sondern halt normaler Artikel, so wie er bei Heise oder Golem auftaucht. Und ist die Annahmen, die in diesen Artikeln drinstehen, dann mal so durchgegangen, dass wir Pumpspeicherkraftwerke brauchen für den nicht zuverlässigen Strom aus Wind und Solarenergie, dass wir die Preisentwicklung, die man für Solarzellen angenommen hat, die in zwei Studien im Jahr 2050 noch höher war, also die Preise für Solarzellen, die in den Studien drin waren, waren für 2050 höher, als sie jetzt schon sind. Das heißt, wir haben einen Preisverfall von, was waren das dann, ungefähr 40 Jahren, haben wir in 10 Jahren oder 12 Jahren hinbekommen. Batterien spielen in der Energiewende 2010, 2012 in den Szenarien quasi überhaupt keine Rolle, weil der Preisverfall da noch sehr viel extremer ist. Also wir haben da fast überall in den Studien Werte drin, die 2050 höher sind als die Preise, die wir heute aktuell bezahlen. Und das fand ich einfach mal so als Rückblick ganz interessant, weil das zeigt, dass die Politik an dieser Stelle nicht unbedingt immer mit 40-Jahresplänen rangehen sollte, sondern manchmal auch einfach flexibel auf die Dinge reagieren sollte, die gerade passieren. Und wenn wir jetzt so eine Rolle rückwärts machen, wie die Frau, über die wir nicht sprechen wollten, von ganz am Anfang, und wieder mit dem Gas als Brückentechnologie aus der Höhle gekrochen kommt, dann ist es einfach dumm, weil die Szenarien, die das gesagt haben, halt irgendwie mindestens 5, eher 10 Jahre alt sind und man diese Szenarien alle entsorgen kann, weil die Annahmen, die den Szenarien standen, halt nicht eingetroffen sind, sondern wir bei Solarzellen einen Preisverfall haben, der Faktor 3, Faktor 4 höher ist als das, was in den Szenarien drin steht. Bei Batterien sind wir eher noch extremer, was den Preisverfall angeht. Was also die absolute totale kleine Nische war in den Szenarien, ist eine Technologie, die man heute im großen Stile in die Netze stellen kann und was China übrigens auch schon macht, dass man mal als Politiker hingehen sollte und seine Szenarien schnell überarbeiten sollte und nicht immer mit 40-Jahresplänen rangeht und daran festhält. Und deswegen, ne, kleine Artikel hat man schnell gelesen, keine 10 Minuten würde ich schätzen. Von daher kann man sich mal an durchlesen. Ist immer ganz interessant, wenn man so auf so alte Szenarien und Prognosen zurückschaut, die etwas älter sind als 2 Jahre, weil das ist... Es zeigt sich dann halt, wie
wenig man in die Zukunft.
Hört nicht die Podcasts von 2000, wann haben wir angefangen? Nein, das ist, ja, man weiß es halt nicht. Aber das kann man ja machen, das ist ja okay. Und wenn die Solarzellen dann halt in 10 Jahren 80% preiswerter werden und nicht in 40, dann muss man dann halt seine Politik daran anpassen. Und wenn die Batterien 90% preiswerter werden innerhalb von 10 Jahren und nicht in 50 Jahren um 90% preiswerter werden, dann muss man seine Strategie anpassen und kann nicht sagen, ey, wir bauen jetzt einen Haufen Gaskraftwerke. Nein, baut einen Haufen Batterien in die Netze. Die Dinger sind da, die sind bezahlbar und die werden jedes Jahr billiger. Und das ist einfach dumm, wenn man die Sachen dann nicht macht.
Ach ja, ich habe einen, ja, so ein Substack vom Wippling. Der Wippling hat mal als Propaganda-Heini in China gearbeitet und jetzt schreibt er darüber, wie chinesische Propaganda funktioniert. Da gibt es jetzt einen aktuellen Newsletter zu lesen von ihm, und zwar wie China im Propagandakrieg gegen die USA und den Westen gewinnt. Und ich glaube, das ist ein sehr interessanter Beitrag, gerade für Leute, die sich jetzt auch nicht so intensiv mit dem Thema befassen, weil der einen wirklich großen Bogen schlägt im Sinne von, ja, das eine ist, dass die Chinesen eigentlich gar nicht so gut sind in Propaganda. Okay. Und das stimmt auch, weil diese staatliche Kontrolle halt dazu führt, dass du nicht wirklich kreativ Propaganda machen kannst und das dann immer so ein bisschen annoying ist. Aber die USA sind so mies geworden und ja, also die Meinung hat sich einfach so geändert, dass jetzt gerade die Chinesen am Gewinnen sind. Und es ist halt auch so, dass wir uns selber oftmals so die Beine stellen, indem wir immer nur negative Berichte über China in den Medien wollen. Es gibt ja auch mehrere Berichte, wie auch andere, also positivere, neutralere Themen einfach gar nicht in den Redaktionen angenommen werden und solche Geschichten. Also er schlägt einen recht großen Bogen und lässt uns und erspart uns dabei uns selbst nicht und das Versagen auch der westlichen Medien. Das fand ich einen sehr, sehr guten Rundumschlag. Also ich glaube, den kann man sich mal durchlesen und damit dann auch nochmal so darüber nachdenken, was so die China-Berichterstattung betrifft. Ihr merkt es ja vielleicht bei uns, dass wir, wenn wir China bringen, halt schon auch immer wieder versuchen zu sagen, naja, bei aller Menschenrechtsproblematik und so weiter und so fort, aber die Reformen im Internetsektor, die fanden wir ja ganz gut. Ja? Und manche Ansätze sind auch aus deutscher Sicht eher so im Sozialdemokratischen zu verankern. Und das fehlt halt im Großen und Ganzen, dass man mit mehr, na, nennen wir es mal Fairness, ja, drauf guckt. Also, dass nicht alles einfach nur systemfeindlich ist, sondern dass manche Sachen halt auch trotzdem gut sind, auch wenn sie in so einem System entstehen. Und dass man dadurch halt auch einen wesentlich ausgewogeneren, aber nicht unkritischeren Blick hat und halt dadurch viel besser versteht, warum etwas passiert in China oder seitens China. Werden wir euch, wie gesagt, hier verlinken. Also der ist, glaube ich, länger als 10 Minuten. Also zumindest habe ich länger gelesen, aber eher
15. Wir lassen das vorlesen von ChatGPT und so.
Oh ja.
Auf zweifacher Geschwindigkeit.
Ja, ich weiß nicht, ich merke mir das ja immer nicht, wenn das so vorgelesen wird. Weiß nicht, wie es dir da geht.
Ich habe das auch festgestellt. Der Atlantic, der hat ja auch immer oben diese eigentlich sehr gute Vorlesefunktion. Ich merke aber auch, nein, ich nehme das komplett anders auf, wenn ich höre. Ja. Als wenn ich es lese. Und ja.
Ich glaube, es gibt Menschen, die können das besser aufnehmen, wenn sie hören. Und ich glaube, es gibt Zustände, wo man so genervt und gestresst ist, dass man dann trotzdem mehr aufnimmt, als wenn man es lesen würde, weil man gar nicht die Geduld und Ruhe hat. Aber ich weiß nicht, also es ist einfach nicht mein Ding, so Artikel vorgelesen zu bekommen. Kommen wir mal zum Bier. Was? Die haben beide Bier heute.
Und beide Bier.
Ja, ich habe mir nämlich extra eins besorgt, nachdem ich letzte Woche da beim Jens noch gesagt habe, eigentlich könnte ich ja, aber ich trinke immer nur das eine, habe ich mir gedacht, jetzt musst du ja einfach mal eins kaufen hier.
Jetzt muss ich mal draufklicken. Ja, fang mal an.
Was soll ich anfangen? Willst du anfangen?
Ja, nee, fang ruhig mal an.
Okay, ich habe ein, das nennt sich XPA getrunken, von Wakey Brew. Habe ich hier in so einem Laden in Bali gefunden. Die haben ja nicht so viele Biere hier, aber also ein paar Craft-Biere kann man durchaus finden an der einen oder anderen Ecke. Und also ich sag mal, in dem Setting, in dem ich es getrunken habe, ja, irgendwie 28 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, irgendwie gerade der Regen abgeklungen, mich da draußen hingesetzt, bin irgendwie eine Stunde rumgelaufen oder so, war so aufgehitzt dadurch, war das echt geil. Also es hatte einfach so dieses herb-fruchtige, das hat richtig gut in dem Moment getan. Natürlich dann das bisschen Sprudel da noch dazu. Also für mich war es in dem Moment ziemlich gut. Jetzt habe ich dann natürlich mal im Internet nachgeguckt. Das hätte ich vielleicht gar nicht tun sollen. Jedenfalls bei Untappd gibt es nur irgendwie 3,61 von 5 Sterne. Was jetzt so in meiner Wahrnehmung schon eher zu den schlechteren dann gehören dürfte.
Oh, warte mal. Ich glaube, meins war noch schlechter.
Ja. Also bei Wein weiß ich ja, dass die da ganz kritisch sind. Bei Bieren hatte ich immer so den Eindruck, sind die Leute eher so euphorisch oder die mögen es halt einfach nicht.
3,4. Tatsächlich noch schlechter. Mir hat es geschmeckt.
Also ja. Dir auch. Siehst du mal, wir sind überhaupt nicht im Massengeschmack.
Es scheint übrigens aus Australien zu sein. Zumindest haben die...
Welch?
Scheint irgendwie deins, so eine Kooperation zu sein aus zwei Brauereien.
Also dann heißt das Wakey XPA und es gibt gar kein Wakey Brew. Also dann habe ich das verwechselt.
Ja, Kura Kura Bier, Cabo Patin, Badon, Bali.
Ja, Kura Kura Bier, das sind Indonesier und Gate Rose Brew sind die Australier und die finden sich ja hier auf der Insel. Also Bali ist ja quasi das Mallorca der Australier. Mhm. Dann passt's.
Gut, jetzt muss ich kurz gucken, damit ich den Namen auch richtig vorlese. Ich hatte ein Plankstettener Maibock.
Was?
Das, ja, so heißt es. Das ist irgendwie so ein Kloster, Plankstetten, irgendwie so ein altes Klosterding. Das wird aber im anderen Brauhaus gebraut. 6,5 Umdrehung für normales Bockbier. Glaube ich, schon relativ stark, völlig überraschend und vielleicht erklärt das die relativ schlechte Note bei Untappd, ist das ein dunkles Bockbier, als bei Maibock relativ selten ist, nach meiner Erfahrung, die meisten sind ja dann doch eher helle und das ist ein dunkles Bockbier in allem, was dunkles Bockbier so ausmacht, also super karamellig, super malzig. Und ich glaube deswegen auch wirklich Geschmackssache. Ich lobe häufig diese belgischen dunklen Biere dafür, dass man den Alkohol nicht schmeckt. Also da gibt es ja auch dann Biere, die Triples und so weiter, ne? Die dann teilweise 8, 8,5 haben. Und trotzdem ist der Alkohol nicht prägnant rausschmeckbar. Also man merkt es natürlich, aber der sticht nicht raus, so wie man es manchmal bei Rotwein hat. Ne? Bei Rotwein hast du halt manchmal so einen Rotwein mit 15% und dann kriegt er halt so einen richtig alkoholischen Geschmack und das ist nicht unbedingt angenehm. Und bei den belgischen Starkbieren ist der Alkohol oft gut eingebunden, sagt man wohl. Und das ist bei dem auch so. Also man schmeckt nicht, dass es 6,5% hat. Und wie gesagt,
durch Süße steckt.
Und ein sehr kräftiges, dunkles Bockbier. Mir hat es gut geschmeckt, aber es ist definitiv Geschmackssache, weil wer dunkles Bockbier mit karamellig und malzig und der Süße nicht mag, dem wird dieses Bier definitiv nicht schmecken, weil das hat genau davon ausreichend viel und für manche dann halt auch zu viel. Fand ich auf jeden Fall gut, ist komplette Bioware, also Naturland, glaube ich, zertifiziert, habe ich im Bioladen gekauft. Kann man mal mitnehmen, wenn man da dran vorbeikommt. Wobei jetzt ja nicht unbedingt die Zeit ist für so dunkle, kräftige Biere. Der Sommer kommt ja, oder ist ja auch da. Aber das kann man auch 6 Monate in den Keller legen und dann trinken, wenn es wieder kalt wird.
Ja, da liegt das mal im Keller, dann trinken wir das, wenn es kalt ist.
Ich habe nur eine gekauft.
Also.
Die ist schon weg. Aber ich weiß ja, wo es das gibt. Von daher kann ich ja jederzeit neu
kaufen. Dann machen wir mal den Gegencheck. Ob der Ulrich recht hat oder das Internet. Oh Mann. Dann sind wir tatsächlich schon am Ende, Ulrich.
Schon. Warte, ich mach mal hier kurz. Oh, hui. Da hast du einen Haufen zu schneiden.
Ja, das ist ja alles gut. Heißt, wenn ihr noch ein paar Gedanken habt, dann www.mikroökonom.de. Da könntet ihr dann auch reinschreiben. Ebenso auf Reddit oder per Mastodon uns einen Hinweis geben. Und ansonsten, ja, haben wir ja noch unsere Premium-Abos und so weiter. Da brauchen wir auch weiterhin euren Zuspruch und eure Hilfe. Aber das findet ihr dann ebenfalls auf der Website oder in den Shownotes. Und genau, die Shownotes, da findet ihr dann wiederum ein paar Links. Und natürlich, worauf ich auch immer hinweisen möchte, aber was ich immer vergesse. Ach ja. Wir haben ja auch unsere kleine Datenbank mit der Episodenliste auf der Website. Das heißt, wenn ihr was sucht und dann so nach Hashtags dann da sucht, muss man ein bisschen gucken. Es gibt die freien Folgen, gibt die Premium-Folgen, da gibt es noch die Unterscheidung in der Tabelle. Ja, dann findet man da auch dann die Folgen zum entsprechenden Thema. Also wer da Suchbedürfnisse hat, sie sollten dort erfüllt werden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis die Tage mal wieder. Tschüss.
Ciao.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.